Angenommen, wir würden auf den Südseeinseln einen Eingeborenen fragen, welche Vorstellung er von der Königin von England hat. Er würde uns wahrscheinlich sagen, die Königin von England, das ist ein Oberhäuptling. Und wenn der Mann auf der Südsee sagt Oberhäuptling, dann meint er einen Häuptling, der viele Frauen hat, der viele Ländereien besitzt, der ein absoluter Herrscher ist. Angenommen, wir würden nach Australien gehen und würden einen Australier fragen, welche Vorstellung er von der Königin von England hat, dann würde der Australier uns sagen, wir gehören zum britischen Commonwealth, die Königin ist die Majestät, die wir ehren und schätzen, und wer das Glück hat, kann sie auch einmal sehen, wenn sie einen Australienbesuch macht. Wir verdanken der Königin von England sehr viel. Angenommen, wir würden nach England kommen und würden einen Engländer fragen, dann würde er uns ein wenig mehr von der Königin von England erzählen. Er würde uns mitteilen, dass er sie schon des Öfteren gesehen hat. Dann, wenn im Herbst Parlamentseröffnung ist, wenn sie in der großen Staatskutsche vorfährt, dass er sie im Fernsehen gesehen hat, wenn sie ihre Rede hält und bei anderen Gelegenheiten. Und er würde sagen, wir sind stolz auf diese uralte Tradition. Wir sind zwar eine Demokratie, aber wir können uns auch noch eine Königin leisten. Angenommen, wir würden einen Russen fragen, was er von der Königin von England hält, dann würde er sagen, das alles liegt lange hinter uns. Wir kommen ohne König aus. Wir haben eine andere Staatsform gewählt und sind sehr zufrieden damit. Angenommen, wir würden einen Amerikaner fragen, was er von der Königin von England hält, dann würde er sagen, wir haben einen Präsidenten, aber eine Königin, das ist alles altmodisches Zeug. Und wer weiß, wie viele Antworten wir noch bekommen würden, wenn wir Menschen fragen würden, was sie von der englischen Königin halten. Nun, eins wollen wir festhalten, egal wie viele Menschen wir fragen und wie viele Antworten wir bekommen, an der Königin von England ändert sich durch die verschiedenen Ansichten nichts. Sie bleibt immer noch die Königin von England, sie behält ihren Charakter, sie behält ihre Machtbefugnisse, egal ob wir da jemanden von der Südsee befragen, einen Amerikaner, einen Russen oder wer immer das auch sein mag. Ich könnte heute Abend die Frage stellen und ich werde sie stellen, welche Vorstellung hast du von Gott? Und ich bin sicher, dass es darauf bestimmt hunderte oder tausende verschiedene Ansichten gibt. Ob wir jemanden fragen hinter dem Eisernen Vorhang oder im christlichen Abendland oder einen Eingeborenen im Herzen Afrikas oder einen Theologen, wir würden sicherlich die unterschiedlichsten Antworten bekommen. Aber egal, wie viele Antworten wir auch bekommen, am Wesen Gottes ändert sich nichts, ganz gleich wie die menschlichen Ansichten über ihn sind. Der Unterschied liegt darin, dass unser Leben zu einem großen Maß sehr stark davon bestimmt ist, welche Ansicht, welche Meinung, welche Vorstellung wir von Gott haben und dass das einen größeren Einfluss auf unser Leben hat, als wir vielleicht im Allgemeinen annehmen. Bleiben wir hier in dieser schönen Stadt. Stellen wir uns vor, wir würden uns auf den Marktplatz stellen und dann einmal an einem schönen Vormittag den einen und anderen befragen, welche Vorstellung hast du von Gott? Wir würden sicherlich unter anderem auch die Meinung hören, Gott, das ist ein alter Mann mit einem langen, weißen Bart. Ein alter Herr, weit, weit weg von dieser Welt. Der alte Herr hat für uns hier auf unserer Welt überhaupt keine Beziehung, er hat kein Verständnis für uns, er ist zu weit entfernt und außerdem Der alte Mann soll uns gefälligst in Ruhe lassen. Was der von uns will, das bringt uns nur zusätzlichen Kummer, zusätzliche Sorgen. Es ist schön, dass es einen himmlischen Würdenträger gibt, aber er kann uns letzten Endes gar nicht helfen in unseren Problemen. Das ist eine weltfremde Persönlichkeit, dieser alte Mann mit einem langen Bart. Ein anderer würde sich ganz anders ausdrücken. Er würde vielleicht sagen, Gott, das ist letzten Endes nur ein fantastischer Begriff für alles, was auf dieser Welt unerklärbar ist. Wir können verstehen, dass auch der Betreffende, der diese Antwort gibt, kein persönliches Verhältnis mit Gott haben kann und dass sein Leben ganz entscheidend von dieser Vorstellung bestimmt ist. Ein Dritter mag vielleicht sagen, Gott, das ist nichts anderes als ein unnahbarer Weltenherrscher. Er hat einmal die Dinge ins Leben gerufen, aber dann hat er alles sich selbst überlassen. Er hat praktisch die Uhr aufgezogen und jetzt läuft sie, jetzt nimmt alles seinen Gang. Dieser unnahbare Weltenherrscher hat sich zurückgezogen. Es läuft alles präzise nach diesem vorherbestimmten Plan ab. Und wir Menschen sind letzten Endes nichts anderes als wehrlos diesem Weltenherrscher ausgeliefert. Man hat natürlich mit solch einem unnahbaren Weltenherrscher kein persönliches Verhältnis. Und letzten Endes, wir können uns das gut vorstellen, fühlen wir uns hier einsam und verlassen. Man muss sich fragen, welchen Sinn hat das Leben überhaupt? Viele haben eine ganz andere Gottesvorstellung, man hört es sehr oft. Gott, das ist doch der, der für alles Leid verantwortlich ist. Wie ist das überhaupt zu erklären? Da wird behauptet, ein liebevoller Gott auf der einen Seite und auf der anderen Seite so viel Herzeleid auf dieser Welt. Das lässt sich doch überhaupt auf keinen Nenner bringen. Mir scheint, als ob Gott Freude hat, Menschen leiden zu sehen. Dass er Freude hat, wenn Menschen gequält werden, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie in Not kommen, wenn sie mit Problemen nicht fertig werden. Und letzten Endes bedeutet das nichts anderes, als dass der Betreffende sagen will, Gott, Urheber allen Leides, das ist ein grausamer Gott. Und viele haben diese Vorstellung eines grausamen Gottes. Ein anderer formuliert es vielleicht noch ein wenig schärfer und meint, Gott, das ist ein Tyrann, ein Diktator. Was der sagt, muss getan werden, da müssen alle nach seiner Pfeife tanzen. Wehe, wer es nicht tut. Der ist unerbittlich. Und Gott hat Freude daran, von seinen Geschöpfen, die er erschaffen hat, den Gehorsam zu erzwingen, egal ob es ihnen gefällt oder ob es ihnen nicht zusagt. Willkürliche Herrschaft, Tyrann, Despot. Vielleicht würden wir auch eine sehr seltsame Gottesvorstellung kennenlernen. Der Betreffende würde das vielleicht so formulieren, Gott, das ist ein selbstsüchtiger Dirigent. Und wenn wir dann fragen, was verstehst du denn unter einem selbstsüchtigen Dirigenten, wird uns der Betreffende Folgendes erklären. Gott hat einmal alles erschaffen. Er hat uns Menschen erschaffen. Er hat uns Menschen erschaffen, um einen geeigneten Anschauungsunterricht zu haben. Wir Menschen sind letzten Endes nichts anderes als Kasperlefiguren oder Marionetten. Wir müssen so tanzen, wie Gott sich das vorgestellt hat, beziehungsweise an uns will Gott einen Lehrunterricht erteilen. Wer diese Vorstellung hat, dass wir es mit einem selbstsüchtigen Dirigenten zu tun haben, oder um es anders auszudrücken, einem selbstsüchtigen Theaterdirigenten, die Menschen sind nur Marionetten, für den ist das menschliche Dasein sinnlos. Wenn doch schon alles vorgeplant ist, wenn Gott an mir nur ein Exempel statuieren will, wenn ich da nur Anschauungsunterricht bin, egal ob die Sache gut oder schlecht ausgeht, wozu soll ich dann auf dieser Welt überhaupt noch leben? Dann wäre es besser, ich würde meinem Leben schnell ein Ende bereiten, als dieses Schauspiel länger mitzumachen. Und der Betreffende würde uns vielleicht sagen, dass Jesus Christus auch nur die Selbstsucht Gottes unterstreicht. Gott hat die Menschen erschaffen, sie sind ein Anschauungsunterricht. Nun muss er feststellen, dass die Menschen alle in ihr Unglück rennen, buchstäblich rennen, durch die Sünde, die in der Welt herrscht. Folglich hat er seinen Sohn in diese Welt geschickt, damit die Menschen nicht auf ewig verloren gehen, sondern auch einmal ewiges Leben bekommen. Der Grund, warum Gott seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, ist ein selbstsüchtiger. Er wollte die Menschen retten fürs ewige Leben, um noch länger einen Anschauungsunterricht haben zu können. Ich bin sicher, dass diese wenigen Dinge, die wir hier aufgezählt haben, der unterschiedlichsten Gottesvorstellungen, nur mangelhaft ist. Sicherlich gibt es noch weit mehr Gottesvorstellungen, als man das hier erwähnen kann. Vielleicht hat jeder von uns eine andere Gottesvorstellung. Wenn ich jetzt fragen würde, direkt, ohne eine Antwort zu erwarten, wie stellst du dir Gott vor, dann würde es mich nicht überraschen, wenn die meisten etwas anderes sagen. Unsere Gottesvorstellung wird auch sehr oft geprägt durch unser Verhältnis zu unserem Vater, das wir gehabt haben. Hatten wir einen strengen Vater, dann übertragen wir diese Vorstellung auch automatisch auf Gott. Wir betrachten Gott als einen sehr strengen Gott. Hatten wir einen Vater, der uns im Leben alles durchgehen ließ und sehr großzügig war, übertragen wir das auch auf unsere Gottesvorstellung und sind der Meinung, wir haben es mit einem großzügigen Gott zu tun. Da gab es einmal vor Jahren einen Film mit dem interessanten Titel »Der Himmel drückt dein Auge zu«. Ich kenne diesen Film nur von seinem Titel her. Ich hatte gar kein Verlangen, mir das anzuschauen. Aber viele haben die Vorstellung, dass Gott nicht nur ein Auge zudrückt, sondern dass er gleich zwei zudrückt. Und dass er das alles mehr oder weniger gutheißt, was wir hier unternehmen. Die Heilige Schrift gibt uns ein ganz anderes Gottesverständnis. Egal wie viele Meinungen es über Gott in der Welt gibt, an Gott selbst ändert das nichts. Er bleibt derselbe. Und wenn wir uns daraufhin einmal die Bibel ansehen würden, wie oft die Redewendung in der Bibel vorkommt, die uns Gott beschreibt, dann wären wir sicherlich erstaunt. Ganz besonders im Neuen Testament. Ich lese hier in 1. Johannes Kapitel 4. Zum Beispiel Vers 8. Wer nicht lieb hat, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Ich lese Vers 16. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Drei Worte. Gott ist Liebe. Was sagt das? Es wird eine ganze Ewigkeit nicht ausreichen, das ist meine feste Überzeugung, das restlos zu begreifen, was nun letzten Endes alles in diesen drei Worten steckt. Gott ist Liebe. Nun wird sich vielleicht jemand fragen, was hat es mit unserem Thema heute Abend zu tun? Unser Thema lautet ja, wie erhält mein Leben wieder einen Sinn? Und ich wage die Behauptung, die drei Worte, Gott ist Liebe, gibt meinem Leben den alleinigen richtigen Sinn. Und ich will das begründen. Ich habe da kürzlich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo ich das gelesen habe, einen Satz gelesen, der mich eine ganze Zeit lang beschäftigt hat. Liebe will sich ausdrücken. Oder Liebe will Freude teilen. Ich denke, das haben wir alle schon mehr oder weniger irgendwann einmal erlebt, dass wir vielleicht eine Reise gemacht haben oder irgendein großartiges Erlebnis hatten. Aber wir waren allein. Und was haben wir dann gedacht? Wenn wir verheiratet waren, dann haben wir vielleicht gedacht, schade, dass es meine Frau jetzt nicht miterleben kann. Schade, dass mein Mann das Erlebnis jetzt nicht mit mir teilen kann. Wenn wir noch Kinder haben, dann denken wir auch an die Kinder. Schade, dass unsere Kinder nicht dabei sein können, dass ich das jetzt alles allein erleben muss. Wer weiß, ob ich es noch einmal erleben kann. Nun, wenn uns gesagt wird, Gott ist Liebe, dann ist das der wichtigste Charakterzug Gottes. Was bedeutet das? Irgendwann einmal hat Gott alles erschaffen. Keiner von uns weiß, wie groß das Weltall ist. Wenn wir heute von einer Weltraumfahrt sprechen, dann ist das eine kühne Behauptung und an und für sich etwas Armseliges, wenn wir uns vorstellen, wie groß unser Sonnensystem ist und dass die Astronauten ja erst auf dem Mond waren, obwohl das schon eine ungeheure Leistung ist, aber da schon von Weltraumfahrt zu sprechen, das ist sicherlich gewagt. Wenn wir unser Sonnensystem verlassen, dann fängt das Weltall erst an. Niemand weiß genau, wie viele Sterne es gibt. Wir wissen, wir können mit dem bloßen Auge den Himmel betrachten und können eine Menge Sterne erkennen. Wenn wir dann durchs Fernglas schauen, dann erkennen wir wesentlich mehr Sterne. Wenn wir dann durch ein Teleskop schauen, dann tun sich neue Welten auf. Man weiß noch nicht einmal genau, wie viele Sonnensysteme es gibt. Wie viele Milchstraßensysteme es gibt, um diesen Begriff einmal zu gebrauchen. Da hat jemand das versucht auszurechnen, soweit wir das heute feststellen können. Er kam zu dem Ergebnis, dass es im Weltall so viele Sterne gibt, so viele Planeten, wie es Sandkörner an allen Meeresstränden zusammengenommen auf dieser Welt gibt. Und wer schon einmal an einem Meeresstrand war, da gibt es groben Sand und es gibt super feinen Sand und sich gefragt hat, ja, wie viel Sand mag denn hier herumliegen, der wird in etwa eine Vorstellung haben, wenn man nun allen Sand aller Meeresküsten zusammennehmen würde, dann würde das die Sternenwelt ergeben und Gott hat es alles erschaffen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Welten nicht alle unbewohnt sind, dass es bewohnte Welten gibt, so wie unsere Erde auch bewohnt ist. Wir haben den Hinweis in Jesaja, den einen Text, dass Gott unsere Welt nicht erschaffen hat, dass sie unbewohnt sein soll. Nun, Gott in seiner Liebe wollte eines Tages, wenn ich jetzt einmal hier von unserer Welt spreche und die anderen Lebewesen außer Acht lasse, Gott wollte eines Tages seine Liebe Lebewesen schenken. Und so hat er die Menschen erschaffen. Gott hat die Menschen nicht erschaffen, um ein grausamer Tyrann zu sein, die Menschen als Spielobjekt, als Versuchskaninchen, als Marionetten. Er wollte einfach seine Liebe mit Lebewesen teilen, die einen freien Willen haben. Gott ging da ein großes Risiko ein, als er die Menschen mit einem freien Willen erschaffen hat, denn er musste damit rechnen, dass sich Menschen unter Umständen auch gegen diesen Schöpfergott entscheiden können. Und das ist in der Tat geschehen. Die Absicht, die Gott hatte, als er Menschen erschuf, war die, er wollte Lebewesen haben, die sich freiwillig dafür entscheiden, die Liebe Gottes zu erwidern, um Freunde Gottes zu sein. Und da muss ich nun sagen, hat Gott sich allerlei einfallen lassen. Wenn wir hinausschauen in die Natur, ich muss sehr oft daran denken, besonders im Frühjahr, wenn wieder alles grün wird und so wunderbar blüht, Gott liebt die Vielfalt. Gott hat da keine Fabrik, in der nur Serienproduktion hergestellt wird. Man hat zum Beispiel 30.000 Schneeflocken unter dem Mikroskop untersucht und hat festgestellt, zum großen Erstaunen der Wissenschaftler, dass nicht eine Schneeflocke dabei war, die doppelt vorhanden war. Jede Schneeflocke hatte ein anderes Aussehen. Alle nach einem bestimmten Prinzip aufgebaut. Und ich frage mich, ob es Menschen überhaupt möglich wäre, 30.000 verschiedene Kristallformen zu entwickeln. Wenn wir nun hinausschauen in die Landschaft, da fallen mehr wie 30.000 Schneeflocken. Wenn es bei 30.000 schon keinen Doppelgänger gibt, ich frage mich, ob es das überhaupt gibt, wenn Hunderttausende, Millionen, Milliarden, ja unzählbare Schneeflocken vom Himmel fallen. Formenvielfalt. Da gibt es in Sibirien den Baikalsee, einer der größten Süßwasserseen der Welt. Allein im Baikalsee, so hat man festgestellt, gibt es 1200 Tierarten, die nur dort vorkommen und sonst nirgends mehr auf der Welt. Formenvielfalt. Keine Fließbandproduktion. Man hat Laubblätter untersucht einer Birke. Wenn wir vor einer Birke stehen, wir wissen ja alle, wie Birken aussehen, dann haben wir den Eindruck, dass die Blätter einer Birke eins dem anderen gleicht. Man hat 30.000 Blätter unter dem Mikroskop untersucht und musste feststellen, dass jedes Blatt einen anderen Aufbau hatte und immer noch ein Birkenblatt war. Formenreichtum in der Natur. Wir wissen, wie viele Schmetterlingsarten es gibt. Man weiß noch nicht einmal genau, wie viele Fischarten es gibt. Es werden immer wieder neue entdeckt. Wie viele Käfer, es werden immer wieder neue entdeckt, die überhaupt noch nicht eingeordnet sind. Neue Insekten. Aber jetzt kommen wir zu den Menschen. Die Krone der Schöpfung. Jeder Mensch, der über diese Welt geht, ist eine einmalige Schöpfung. Den gibt es ein zweites Mal nicht mehr. Wir, die wir heute Abend hier sitzen, jeder von uns hat eine andere Kopfform. Jeder von uns hat eine andere Gangart. Hast du schon einmal auf den Gang geachtet, wie jemand geht? Schau es dir mal an, wenn er vor dir hergeht. Wir alle haben das Laufen gelernt. Jetzt sollte man meinen, dass einer so geht wie der andere. Und das stimmt nicht. Jeder geht anders. Verbrecher erkennt man am Fingerabdruck. Es wurden auf der Welt Millionen Fingerabdrücke gesammelt. Und man hat festgestellt, dass bis jetzt sich noch keiner wiederholt hat. Mein Fingerabdruck ist einmalig auf der Welt. Mein Charakter ist einmalig. Und wir könnten noch viele Dinge nennen. Wir sind einmalige Lebewesen. Die gibt es nur einmal. Und Gott hat uns erschaffen, damit wir Freunde Gottes sein können. Gott wirbt um unsere Freundschaft. Er liebt uns. Er wollte die Dinge dieses Lebens in dieser Welt nicht alleine genießen, sich alleine daran erfreuen, so hat er sich Lebewesen erschaffen. Und jeder Mensch in seiner Einmaligkeit ist ein Gegenstand der Liebe Gottes. Das muss mir bewusst sein und bewusst werden. Ich bin eine einmalige Ausgabe. Und selbst wenn es da eineige Zwillinge gibt, es mag sein, dass sie sich zum Verwechseln ähnlich sehen, aber sie sind trotzdem unterschiedlich. Und es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der dem anderen aufs Haar gleicht. Angenommen, wir würden uns das Leben nehmen, aus irgendeinem Grund. Und es gibt mehr Menschen auf der Welt, die sich mit Selbstmordgedanken herumtragen, als das im Allgemeinen bekannt ist. Und es gibt mehr Christen, sogenannte Christen, die Selbstmordgedanken haben, als wir vielleicht ahnen. Wie kommt das? Christen sagen sich, wir dürften ja eigentlich gar keine Selbstmordgedanken mehr haben. Wir wagen es gar nicht, darüber zu anderen zu sprechen. Wir müssen uns ja schämen, dass wir sie haben. Und so quält sich der Mensch herum mit seinen Selbstmordgedanken. Angenommen, da nimmt sich ein Mensch selbst das Leben. Dann bedeutet das, er ist ein Lebewesen, das nur einmal im Universum vorkommt. Und wenn er sich das Leben nimmt, verliert Gott einen Freund, den er dazu erschaffen hat, dass er eine Ewigkeit mit Gott teilen kann. Und es wird für den, der Selbstmord begeht, keinen Ersatz mehr geben. Keinen, der seine Stelle einnehmen kann, weil er ein einmaliges Lebewesen auf dieser Welt ist. Ich meine, die Tatsache, dass Gott Liebe ist, die gibt unserem Leben einen richtigen Sinn. Auf der anderen Seite mag es für uns sehr eigenartig klingen. Vielleicht haben wir uns in dieser Beziehung noch nie Gedanken gemacht. Wir wissen, dass es den großen Gegenspieler Gottes gibt. Eine seiner raffiniertesten Erfindungen ist die Behauptung, die nun sehr erfolgreich in ihren Auswirkungen gewesen ist, dass Gott für alles Leid verantwortlich ist. In Wirklichkeit ist der Gegenspieler Gottes für das Leid verantwortlich. Er hat es nur fertig bekommen, das Leid und das Elend und das Unglück, das es auf dieser Welt gibt, Gott in die Schuhe zu schieben, um selbst im Hintergrund zu bleiben. Die Heilige Schrift nennt die Tatsachen, wie sie sich damals im Himmel abgespielt haben, als es die erste Rebellion gab. Der Anführer der ersten Rebellion war Luzifer, ein von Gott erschaffenes Wesen, eines der herrlichsten Wesen. Es gibt keinen zweiten Luzifer mehr. Auch er war ein einmaliges Geschöpf Gottes. Und dieses Geschöpf Gottes hat sich nun gegen den Schöpfer gewandt. Als Geschöpf wollte es so viel sein wie der Schöpfer. Ich will hier nicht versuchen, die Dinge bis ins Letzte erklären zu wollen, denn dann könnte man eine Entschuldigung für die Sünde haben und für Sünde wird es nie eine letzte Entschuldigung geben. Aber ich halte mich nur an die Aussagen, die uns das Wort Gottes nennt. Ein Lichtträger, Gott hat ihn erschaffen, um in alle Ewigkeit an ihm einen Freund zu haben. Er hat dieses Lebewesen geliebt, aber jetzt hat sich der Luzifer gegen Gott gewandt. Die Bibel nennt ihn als Satan und Teufel und beschreibt ihn uns in seinen Absichten. Ich lese hier Offenbarung Kapitel 12, Vers 7 bis 9. Und es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten wider den Drachen. Und der Drache stritt und seine Engel und siegten nicht, auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward gestürzt der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er ward geworfen auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Die Bibel berichtet uns nicht nur etwas darüber, dass die Sünde durch diesen Luzifer, durch diesen Teufel einmal im Himmel einen Anfang gehabt hat und sich dann hier auf dieser Erde ausbreiten konnte. Und wir erleben ja das am eigenen Leib, was Sünde heißt, sondern die Bibel berichtet uns darüber hinaus nicht nur, dass es für Sünder eine Rettung gibt, dass Gott Sünder immer noch liebt, obwohl er die Sünde hasst, sondern die Bibel spricht davon, dass die Sünde einmal ein Ende haben wird und dass der Urheber der Sünde ins Gericht kommt und von Gott mit Feuer verbrannt wird. Dann hat die Sünde ein Ende. Ich freue mich darauf, dass es einmal ein Ende hat. Nun, wenn Luzifer, den die Bibel dann Teufel und Satan nennt, einmal ein Ende haben wird, dann wird Gottes Liebe dieses Lebewesen in alle Ewigkeit vermissen. Denn er hat ihn ja einmal erschaffen. Nur ewiges Leben kann er ihm nicht geben. Er hat die Richtlinien Gottes übertreten, hat sich gegen den Schöpfer gewandt. Gott ist Liebe. Und wenn er uns erschaffen hat, dann sind wir erschaffen nicht, um Marionetten zu sein, sondern um Freunde Gottes zu werden. Die Liebe Gottes gibt mir in meinem Leben den richtigen Wert. Ich bin mir nämlich dann der Tatsache bewusst, mein Leben hat den Sinn, ich kann ein Freund Gottes sein. Und wir wissen ja, was es bedeutet, Freundschaft zu haben. Vielleicht hat er einen anderen nie im Leben einen richtigen Freund gehabt. Wohl dem, der einen Freund kennt. Aber was ist ein irdischer Freund im Vergleich zur Freundschaft Gottes? Ich darf wissen, dass ich ein von Gott geliebtes Wesen bin. Er ist ganz persönlich an mir interessiert. Das gibt meinem Leben einen ungeheuren Sinn. Das gibt meinem Leben einen Wert. Ich bin nicht die Nummer XY. Ich bin bei Gott keine Nummer. Er kennt mich genau. Er weiß, dass ich heute Abend hier stehe. Er weiß, was ich morgen machen werde, was ich gestern getan habe. Er kennt meine Charakterschwächen, er kennt meine starken Seiten. Er kennt die Enttäuschungen meines Lebens. Er weiß, wie viel Unangenehmes ich zu erleiden habe von meinen Mitmenschen. Er weiß, ob ich versöhnlich bin oder unversöhnlich. Eins steht fest: Gottes Liebe ist an mir bis zum Letzten, bis zum Äußersten zu 100% interessiert. Und ich kann ein Freund Gottes werden. Von Daniel wird uns berichtet, und so oft ich das in der Bibel lese, ist mein Herz bewegt. Daniel hat einmal gebetet. Ich habe dieses Gebet einmal laut gelesen, es ist in der Bibel wörtlich berichtet, und habe festgestellt, dass dieses Gebet nicht länger als 2,5 Minuten dauert. Nun, wenn jemand von uns tatsächlich 2,5 Minuten betet, dann ist es schon eine sehr lange Zeit. Auf jeden Fall bekam Daniel nach 2,5 Minuten Antwort. Nun hätte der Engel, den Gott geschickt hat, und es muss eine größere Geschwindigkeit noch geben als die Lichtgeschwindigkeit, sonst wäre der Engel nicht in 2,5 Minuten vom Thron Gottes da gewesen. Der Engel hätte nun ganz nüchtern sofort die Antwort Daniel geben können, stattdessen hat er dem Daniel zuerst eine erfreuliche Mitteilung gemacht. Ich lese hier Daniel Kapitel 9, Vers 22 und 23. Er unterwies mich und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich komme, um dir's kundzutun. Denn du bist von Gott geliebt. Das gefällt mir. Ehe Daniel überhaupt nur ein Wort erfahren hat, als göttliche Antwort auf seine Fragen, seine Probleme, bekommt er die Mitteilung, du bist bei mir keine Nummer. Daniel, ich kann dir die erfreuliche Tatsache sagen, du bist von Gott geliebt. Gott wirbt um meine Liebe, aber auf der anderen Seite sehnt sich Gott auch nach meiner Liebe. Erschaffen als Freund Gottes. Er sehnt sich danach, dass ich ja sage, jawohl, großer Gott, ich will dein Freund sein. Wenn du mich so liebst, ich kann nicht anders. Gott wartet auf meine Liebe. Und wenn ich meinen Weg gehe und das alles in den Wind schlage, dann darf ich wissen, dass Gott meine Liebe vermisst. Er zwingt mich nicht. Erzwungene Liebe ist wertlos. Ich muss des Öfteren daran denken, wenn meine Tochter, das heißt meine beiden Töchter, abends zu mir kommen, wenn ich zu Hause bin und mir den Gute-Nacht-Kuss geben. Sie tun es freiwillig. Angenommen, sie kämen eines Abends nicht und ich würde zu unserer 12-jährigen Tochter sagen, Jutta, bekomme ich heute Abend keinen Gute-Nacht-Kuss? Nein, Papa, heute Abend nicht. Vielleicht morgen wieder, aber heute Abend nicht. Angenommen, ich würde dann Folgendes meiner Tochter sagen, ich werde es nie tun, aber nur angenommen, soll ein Beispiel sein, Jutta, wenn du mir keinen Gute-Nacht-Kuss gibst, dann werde ich dich zwingen. Wie willst du mich zwingen? Und das, was ich sage, ist ein Beispiel. Ich kann es nicht und ich hätte auch keine Lust, es zu erlernen. Angenommen, ich würde sagen, Jutta, ich kann hypnotisieren. Ich werde dich jetzt hypnotisieren. Und angenommen, ich würde es tun. Und würde dann unserer Jutta sagen, Jutta, jetzt gibst du mir einen Gute-Nacht-Kuss. Und sie würde mir unter Hypnose tatsächlich einen Kuss geben. Dann hätte ich den Kuss. Wie viel Wert hätte der Kuss? Absolut wertlos. Warum? Das ist erzwungen. Gott hat uns erschaffen, um Freunde Gottes zu sein, umgibt uns von allen Seiten mit seiner Gottesliebe. Wir sind einmalige Geschöpfe auf dieser Welt, einmalige Ausgaben, wenn wir so wollen. Aber er wird uns nie zwingen. Erzwungener Gehorsam, erzwungene Freundschaft ist absolut wertlos. Das muss aus eigener Entscheidung kommen. Und so wirbt Gott um uns. Und ich weiß, dass ich mich in dieser Liebe Gottes restlos geborgen weiß. Ich bin geborgen. Es kann mir im Leben nichts begegnen, ohne dass es Gott zuvor geprüft hätte. Vielleicht kann ich im Augenblick nicht alles verstehen, dann wird er mir später einmal alles erklären. Ich habe festgestellt, dass die Liebe Gottes mich auch von jeder menschlichen Abhängigkeit löst. Die meisten von uns sind verheiratet. Bleiben wir einmal in unserer Ehe. Ist es nicht so, dass wir uns manchmal mehr Anerkennung vom Ehepartner wünschen würden und wir bekommen sie nicht? Wie oft loben wir Männer unsere Frauen, weil sie gut kochen? Wie oft loben unsere Frauen uns Männer? Wie oft loben wir die Kinder? Wie oft loben die Kinder uns, um nur ein paar Beispiele zu nennen? Da ist der Mann vielleicht in einer Familie groß geworden, in der man das Stichwort Liebe gar nicht gekannt hat. Da haben die Kinder nie gesehen, dass die Eltern sich einen Kuss gegeben haben. Da haben die Kinder nie beobachtet, dass die Eltern sich in herzlicher Liebe zugetan waren. Und doch wurde es als Ehe bezeichnet. Ich sprach einmal mit einem Mann, der mir gesagt hat, Liebe Gottes, das ist für mich kein Begriff. Ich kann mir darunter absolut nichts vorstellen. Mir ist in meinem Leben, in meiner Kindheit nie Liebe begegnet. Ich bin herzlos erzogen worden. Was Liebe ist, das weiß ich nicht. Ich habe ihn gefragt, wissen Sie, was Freundschaft ist? Freundschaft, naja, da kann ich mir etwas mehr drunter vorstellen, aber einen echten Freund habe ich auch nie gehabt. Vielleicht bist du verheiratet und der andere lässt dich gar nicht wissen, dass er dich liebt. Manche Männer sind der Meinung, vor der Ehe lohnt sich's, der Braut zu sagen, ich liebe dich. Aber wenn man dann verheiratet ist, wozu noch? Ich hab sie ja. Man läuft doch nicht einem Bus nach, den man schon erwischt hat. Und die Frauen sehnen sich nach Liebe und bekommen sie nicht und verkümmern. Und wissen nicht, was sie tun sollen. Sie haben diesem Mann das Ja-Wort gegeben und umgekehrt. Der Mann hat seiner Frau das Ja-Wort gegeben. Der Gedanke, dass das lebenslänglich so weitergehen soll, dieses Nebeneinander, kann für manche unerträglich werden. Und der eine und andere fragt sich dann, ja, was ist denn eigentlich der Sinn meines Lebens? Nun, die Liebe Gottes löst mich von menschlicher Abhängigkeit. Wenn meine Frau mich nicht lieben sollte, wenn meine Kinder mich nicht lieben sollte, wenn sie vielleicht aus einem Familienkreis kommen, wo sie es nie gelernt haben, wie sollen sie es in der Ehe praktizieren, mir ist es vielleicht früher nicht aufgefallen. Und ich werde mir bewusst, dass Gott mich liebt und dass ich unersetzlich für ihn bin, weil ich ein einmaliges Lebewesen bin, das es auf der Welt ein zweites Mal nie mehr geben wird. Dann schenkt mir das eine innere Freiheit. Dann weiß ich, wenn mein Mann mich nicht liebt, wenn meine Frau mich nicht liebt, wenn meine Kinder mich nicht lieben, wenn mich niemand liebt auf dieser Welt, einen gibt's, der liebt mich. Und für diese Liebe bin ich dann umso dankbarer. Ich bekomme die Anerkennung von Gott. Ich bin nicht angewiesen, was die Menschen von mir denken. Wenn ich mir dessen bewusst bin, Gott liebt mich, ich darf sein Freund sein, dann bin ich nicht mehr vom Lob oder vom Missfallen der Menschen abhängig. Wenn der Klassenkamerad schneller befördert wird als ich, wenn er schon Direktor ist und ich schaff's nicht, und wenn der in der Schule nicht so gut war wie ich und der verdient mehr als ich und ich gebe mir solche Mühe und ich erreich's nicht, aber der hat's erreicht, welche Gefühle kommen da in uns auf? Nun, mein Leben erhält dadurch wieder einen Sinn, dass ich mir bewusst werde, Jesus, Gott liebt mich. Egal, wenn der Generaldirektor ist, dann soll er Generaldirektor sein. Gott hat mir etwas anderes bestimmt. Ich bin keine Nummer bei ihm. Gott kümmert sich um mich. Dann bleibe ich das, was ich bin, aber dann will ich zufrieden sein. Dann will ich nicht unzufrieden in den Tag hineinleben. Gottes Liebe bedeutet meine Sicherheit, meine Ausgeglichenheit. Sie schenkt mir Tragkraft. Ich kann alles tun, alles leiden, alles dulden, ich kann alles tragen für den, der mich liebt. Wir haben ein ganzes Kapitel in der Bibel, wir kennen dieses Kapitel, Korintherbrief, Da ist von der Liebe Gottes die Rede und von der richtigen Liebe, die alles andere weit übertrifft, etwas Großartiges. Ich freue mich, dass das keine Theorie bleiben muss, sondern dass das Wirklichkeit ist. Ich will den Text jetzt nicht vorlesen. Wenn ich begreife, dass Gott mich liebt, dann gibt das dem Leben wieder einen Sinn. Ich lebe zuerst für Gott. Und dann kann ich auch besser für meine Mitmenschen leben. Wie sollte ich mir das Leben nehmen, wenn Gott dadurch einen Freund verliert, den es nie mehr auf dieser Welt gibt? Ich habe da einmal ein walisisches Sprichwort gelesen. Fehler sind dick, wo die Liebe dünn ist. Wir alle haben schon Folgendes beobachtet, ich bin sicher. Wir haben sicherlich einmal einen Stock ins Wasser gehalten. Ist uns dabei etwas aufgefallen? Einen geraden Stock ins Wasser halten, der ist plötzlich krumm. Wir denken, wir haben uns bestimmt getäuscht, ziehen den Stock heraus, der ist immer noch gerad. Wir stecken ihn wieder hinein und plötzlich ist er krumm. Wie kommt es, dass der gerade Stock plötzlich krumm erscheint? Wir sehen ihn durch zwei Lebenselemente, nämlich durch Luft und Wasser. Und wir wissen, da gibt es viele logische, technische, wissenschaftliche Erklärungen, wie da ein gerader Stock plötzlich krumm aussieht. Und wer es noch nie probiert hat, der soll heute Abend mal heimgehen, die Badewanne etwas Wasser einlaufen lassen, damit er es noch vorm Schlafengehen beobachten kann, ob es wirklich stimmt. Nimm einen Kochlöffel, steck ihn ins Wasser und schau zu, ob der Kochlöffel noch gerad ist. Der Kochlöffel wird krumm im Wasser, obwohl er gerad bleibt, so sieht es wenigstens aus, weil wir es durch beiden Lebenselemente Luft und Wasser sehen. Wenn wir das übertragen auf die Gerechtigkeit Gottes ist gerade. Sie bewegt sich auf einer geraden Linie, aber für viele Menschen sieht die Gerechtigkeit Gottes krumm aus. Und wir haben alle sicherlich schon einmal in der einen und anderen Richtung gedacht. Wir stellen fest, schlechten Menschen geht's gut. Und gute Menschen haben viel Missgeschick. Eigentlich müsste doch gerade umgekehrt sein. Die Israeliten waren damals in Ägypten gezwungen, Ziegel herzustellen. Aber die Ägypter haben sich damit die Häuser gebaut und haben sogar in Palästen gewohnt. Diener dürfen auf Pferderücken reiten und die Prinzen müssen zu Fuß gehen. Wir könnten viele Beispiele erwähnen. Wo wir uns Gedanken machen, wie ist das mit der Gerechtigkeit Gottes auf dieser Welt? Nun, das sind die Schwierigkeiten, die wir als Christen zu meistern haben. Und die Lösung des Problems liegt darin, wir sehen Gottes Gerechtigkeit durch zwei Lebenselemente. Durch unser Fleisch, durch den natürlichen Menschen und durch den Geist. Und weil wir es durch diese beiden Elemente betrachten, erscheint uns die Gerechtigkeit Gottes krumm, genauso wie ein gerader Stab im Wasser schief ist. Am Charakter Gottes, an seiner Gerechtigkeit, an seiner Liebe ändert sich nichts. Ich freue mich, dass es so ist. Ich freue mich auch noch über das andere Angebot in Römer Kapitel 5, Vers 5. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Die Liebe Gottes, das ist es, die Liebe Gottes. Man kann sie geschenkt bekommen. Es ist nicht so, dass Gott uns von allen Seiten mit seiner Liebe umgibt, dass er für uns sorgt, dass er uns den Weg zeigen will, dass er uns wissen lässt, du kannst mein Freund sein für alle Ewigkeit, ich habe alles getan, um dich zu retten. Du bist keine Marionette. Du bist etwas Einmaliges. Ich bin wirklich an dir interessiert. Ich will dir zur Seite stehen. Ich will dir helfen. Das Großartige ist, dass Gott uns dann noch seine Liebe schenken will, dass wir erfüllt werden mit seiner Liebe. Ich sprach da mit einer Ehefrau, gläubig. Da gab es Probleme in der Ehe. Und sie hat keinen Ausweg mehr gesehen. Jahrelang hat sie sich gesagt, eines Tages wird sich's normalisieren. Unser Verhältnis, mein Mann zu mir, umgekehrt, die Jahre vergingen. Dann traten Umstände ein, wo sie sich sagen musste, jetzt wär's normal und es ist schlimmer als je zuvor. Ich werde es nicht mehr länger aushalten können. Ich bin verheiratet und es sind ihr alle Gedanken durch den Kopf gegangen, um eine Lösung zu finden, wie das Unerträgliche ein Ende haben kann. Und dann wurde sie eines Tages bewusst, dass sie sehr selbstsüchtig war, dass sie oft die Beherrschung verloren hat, dass sie unzufrieden war und der Grund der Unzufriedenheit war ihre Selbstsucht. Darüber sind ihr die Augen aufgegangen und dann hat sie eines Tages, sie hatte jahrelang eine vollkommen falsche Gottesvorstellung, sie hat in Gott alles gesehen, bloß nicht die Tatsache, dass Gott Liebe ist, dann hat sie auch das erkannt. Und das hat in ihrem Leben eine große Wende bedeutet. Sie hat mit Gott ein neues Verhältnis begonnen und wollte es mit ihrem Mann auch beginnen, in eigener Kraft. Und stelle dann fest, es geht gar nicht. Sie hat sich solche Mühe gegeben und dann hat sie es doch nicht geschafft. Und sie kannte jemanden, mit dem sie dann telefonisch sehr oft gesprochen hat, und der Betreffende gab immer am Telefon dieselbe Antwort. Sie hat nachher gar nicht mehr angerufen, weil sie schon im Vorhinein gewusst hat, was sie ihr sagen wird. Dieser gläubige Mann sagte, versuch's nicht in eigener Kraft. Deine Liebe reicht nicht aus. Lass dir die Liebe Gottes schenken. Und sie hatte immer den Hintergedanken, ich werde es noch so weit bekommen, dass mein Mann sich ändert. Und wenn der sich ändert, dann ist alles anders. Und sie war der Meinung, ich kann bleiben, was ich bin. Bei mir ist alles in Ordnung. Hauptsache, mein Mann ändert sich. Und der Mann hat sich etwas Ähnliches gedacht. Der war der Meinung, er ist ein vollkommener Ehemann, obwohl er so viel versäumt hat. Der war der Meinung, wenn meine Frau sich ändert, wird es besser. Ich kann bleiben, was ich bin. Und so lebten sie miteinander und es nannte sich Ehe. Dann hat sie es aufgegeben, ihren Mann zu ändern. Jetzt wollte sie ihn lieben und ihre Liebe hat nicht ausgereicht. So hat sie sich jeden Tag neu niedergekniet und hat gebetet. Herr Jesus, du hast versprochen, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Diese Gottesliebe brauche ich. Schenk sie mir, jetzt. Du hast es versprochen, du bist ein Gott der Liebe, ich weiß es. Du meinst es gut mit mir und du bist bereit, mir diese Liebe zu schenken. Bewahr mich vor der Versuchung, es in eigener Kraft tun zu wollen. Wie erhält mein Leben wieder einen Sinn, indem ich mir bewusst werde, dass Gott Liebe ist? Dann werde ich innerlich frei. Ich bin nicht mehr vom Lob oder vom Missfallen der anderen abhängig. Ich weiß, ich bin ein einmaliger Mensch, den Gott sich erschaffen hat, damit seine Liebe in meinem Leben ein Echo findet, dass ich sein Freund sein kann. Und wenn ich es nicht bin, wird für alle Ewigkeit eine Lücke sein. Ich habe nun den einen Wunsch für mich, für uns alle, dass unser Leben wirklich einen Sinn hat. Wir wollen die Hände zum Gebet falten. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir keine Marionetten sind, dass du uns nicht erschaffen hast, um ein Anschauungsunterricht zu sein. Du hast uns erschaffen, weil du ein Gegenüber gesucht hast, das du lieben kannst und das diese Liebe erwidern kann. Herr Jesus, Tiere können dich nicht lieben, Pflanzen können dich nicht lieben, aber Menschen können dich lieben. Du hast uns einen Verstand gegeben und die Liebesfähigkeit. Ich bitte dich für mich und für uns alle, erfülle unsere Herzen mit deiner Gottesliebe. Es gibt dafür keinen Ersatz. Damit wir dich richtig zurücklieben können und dass wir auch unseren Mitmenschen, ob es in der eigenen Familie, am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde ist, von Herzen lieben können, mit göttlicher Liebe. Du hast versprochen, uns diese Liebe zu geben. Wir glauben, dass du das tun kannst. Und ich danke dir, dass du dieses Gebet erhört hast. Ich danke dir, dass unser Leben wirklich einen Sinn hat und dass wir für dich unersetzlich sind. Herr Jesus, befreie uns von dem, was andere über uns sprechen und reden und denken, lass es nicht maßgebend sein. Herr Jesus, wichtig ist und himmlischer Vater, dass du uns liebst und ich danke dir, dass es so ist. Lass uns als glückliche Menschen nach Hause gehen. Amen. Amen.